Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Kunst und ihre Gefährdung, das ist heute unser Thema. Gleich im Gespräch mit der neuen Professorin für Provenienzstudien an der Universität Lüneburg, Lynn Rother, und mit der Initiatorin des Portals Frauenzählen, Elisabeth Prommer, das beharrlich statistisch nachweist, dass Kunst von Frauen Gefahr läuft, keine Öffentlichkeit zu finden. Zuerst aber muss es, wenn es um die Gefährdung von Kunst geht, um Donald Trump gehen, der mit seiner Drohung, auch die Kulturgüter Irans ins Visier zu nehmen, für internationale Empörung gesorgt hat. Die persische Kultur ist eine der ältesten der Welt. 22 Welterbestätten der UNESCO zählt der Iran heute. Darunter die Ruinen der Städte Persepolis und Susa, aber auch Mausoleen, Gärten, Moscheen und Paläste. Die Zerstörung solcher Stätten ist international geächtet. Vor 2 Jahren hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag den Rebellenführer der Terrormiliz Ansardine al-Mahdi wegen der Zerstörung von 9 Mausoleen und einer Moschee in Timbuktu schuldig gesprochen und zu 9 Jahren Haft verurteilt. Stellt sich der amerikanische Präsident auf eine Stufe mit solchen Kriegsverbrechern? Nach Trumps Äußerung ruderten alle um ihn heftig zurück, auch sein Verteidigungsminister Mike Pompeo.
We'll behave lawfully. We'll behave inside the system. We always have and we always will.
Mike Pompeo also beruhigte, man werde sich innerhalb der Regeln bewegen, wie man es immer getan habe. Gestern aber hat sich Donald Trump noch einmal beklagt, dass Amerikas Militär Rücksicht nehmen solle auf Kulturstätten, wenn der Iran andererseits Amerikaner in die Luft sprenge. So das Zitat. Da stellt sich die Frage, ob Amerika in Amerika das Wechselspiel dieser Aussagen möglicherweise taktisch berechnet ist. Christian Lammert ist Politologe an der Freien Universität Berlin mit reicher Amerika-Erfahrung. Ihn habe ich vor der Sendung genau das gefragt.
Ja, das ist so ein bisschen ein Muster, was wir bei dieser Administration sehen, dass man dauernd versucht, irgendwelche Tabuverletzungen oder Grenzen zu überschreiten, um auszutesten, wie weit man eigentlich gehen kann. Und es ist nicht auszuschließen, dass das hier auch passiert ist. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten der Erklärung, und das geht darauf zurück, dass momentan diese Administration eigentlich keine arbeitsfähige Institution ist, die Expertise produzieren kann, und man das hat man zumindest in der New York Times lesen können, Trump einfach eine Liste von möglichen Reaktionen vorgelegt hat auf mögliche Bedrohungen aus dem Iran und er dann einfach mal daraus ein paar ausgewählt hat und die dann im Tweet rausgehauen hat, ohne dass das mit irgendjemandem abgesprochen war. Also es ist ein bisschen, glaube ich, ein Austesten von Grenzen, was immer wieder gerne gemacht wird, verbunden mit einer administrativen Unordnung, die eigentlich keine kohärente Strategie und Taktik erkennen lässt.
Ja, selbst in den USA geht die Sorge um davor, dass vielleicht nach dem Folterverbot, was durch die Amerikaner ja auch mit Füßen getreten wurde, möglicherweise hier eine weitere Entwicklung einsetzt. Können wir eine solche Entwicklung tatsächlich, wie sie da unterstellt wird, feststellen, dass die Tabubrüche, Sie haben die gerade auch angesprochen, nicht nur theoretischer Natur sind, sondern dann letztlich auch umgesetzt werden?
Also da würde ich eher sagen, nein, das sehe ich noch nicht. Ich glaube, die Strategie, die dahinter steckt, ist immer, den Tabubruch ziemlich weit voranzutreiben, um dann mögliche andere Instrumente einsetzen zu können, die nicht so weit gehen. Und mein Optimismus speist sich aus der Reaktion, die wir auf diese Ankündigung weltweit und auch in den USA gesehen haben, weswegen ja dann die Administration auch heftig zurückrudern musste. Nicht nur Pompeo, sondern auch Trump hat ja vor dem Fernsehen gesagt, naja, wenn es so ein Gesetz gibt, und man das nicht darf, dann mache ich das halt nicht, auch wenn ich das nicht verstehe. Aber der Widerstand war schon groß und das Entsetzen war auch groß. Und folgt man zumindest der Idee, dass die USA noch ein demokratisches System ist, dann hat sowas natürlich Konsequenzen auf administratives Handeln, wenn die Unterstützung dafür nicht da ist. Trump hat sowieso das Problem, seine aggressive militärische Strategie, die er momentan im Nahen Osten verfolgt, bei seiner Basis auch durchzusetzen, die das nämlich gar nicht wollen. Die haben ihn ins Amt gewählt, um die Truppen wegzuziehen und nicht neue Aggressionen anzufangen. Und da muss er jetzt eben den Spagat finden, wie er auf der einen Seite den starken Mann spielen kann, ohne dabei auch seine Basis zu verschrecken. Und ich glaube, so ein Angriff auf Kulturgüter würde ihm so viel Legitimation kosten, weltweit und auch in den USA, dass das politisch ein sehr riskantes Manöver wäre.
Das heißt, wir können möglicherweise sogar davon ausgehen, dass die Amerikaner sollte es zu einer weiteren militärischen Konfrontation kommen, im Iran jetzt noch vorsichtiger sind, als sie es vor den Aussagen des Präsidenten waren?
Ich glaube, dass das etwas ist, was wir momentan auch schon in der Administration sehen. Man rudert zurück, nicht nur wegen dieser Kulturstätten, sondern auch allgemein mit Blick auf eine Gefahreneskalation. Ähnliche Signale kommen jetzt auch aus dem Iran, die, nachdem sie zurückgeschlagen haben, auch gesagt haben, wir könnten zwar weitermachen, aber der Ball liegt jetzt wieder bei den Amerikanern. Also meine Hoffnung, aber verbunden auch mit einer Vermutung, ist, dass wir es jetzt eigentlich eher eine Deeskalation der Situation sehen, ohne eine längerfristige Lösung zu haben. Aber ich glaube nicht, dass diese Gewaltspirale sich jetzt noch weiterentwickeln wird.
Christian Lammert über mögliche Hintergründe der inzwischen zurückgenommenen Drohung Donald Trumps, iranische Kulturgüter anzugreifen. Amerika ist und bleibt also eine Kulturnation, auch wenn dafür der Präsident vielleicht nicht unbedingt der beste Ausweis ist. Unbezweifelt aber ist es die amerikanische Farbfeldmalerei der 60er Jahre, gerade zu sehen im New Yorker Guggenheim Museum. Bilder, die nichts anderes sein wollen als pure Bilder, was nicht nur mit Blick darauf formuliert wird, dass sie kein Motiv haben, sondern nur sich selbst kennen. Auch die Materialität unterscheidet sich nicht mehr zwischen Unterlage und Farbauftrag. The Fullness of Color heißt die Ausstellung, die Sascha Werner für uns gesehen hat.
Diese Ausstellung zu betreten ist, als ginge die Sonne auf. Es sind zwar nur 10 Bilder, die in einem etwas abgelegenen Raum des New Yorker Guggenheim Museums hängen. Diese 10 Bilder strahlen dafür um die Wette. Großformatig und bunt wie Regenbogen, abstrakt wie moderne Kunst in Gänsefüßchen und Karikaturen. So flimmert ein Werk von Gene Davis von fern auf 2,5 x 5,5 Metern. Von nahem sieht man, wie die nackte Leinwand die Acrylfarbe der unzähligen vertikalen Linien aufgesogen hat. Kuratorin Megan Fontanella.
Viele dieser Künstler versuchten, die Leinwand und die Farbe miteinander zu verschmelzen. Die schiere Größe der Werke zwingt einen dazu, sie ganz genau und aus der Nähe zu betrachten und zu sehen, wie die Farbe die Leinwand durchdringt.
The pigment does permeate or stain the canvas.
Wer an die amerikanische Kunst der 1960er und frühen 1970er Jahre denkt, denkt an Pop Art und den Minimalismus. Die sogenannte Farbfeldmalerei, die geometrische oder nachmalerische Abstraktion, ist in Vergessenheit geraten. Dabei hatten einflussreiche Kunstkritiker wie Clement Greenberg sie damals zum Nonplusultra erklärt. Weg von den emotionalen Gesten der abstrakten Expressionisten hin zu klaren Formen und Flächen. So lautete das Gebot. Das führte Wojciech Fangor zu seinen Serien mit schillernden Kreisen, die Damien Hirst und Ugo Rondinone heute als die Nachahmer bloßstellen, die sie sind. Kenneth Nolan brachte Dreiecke und scharfe Zacken auf ungrundierte Leinwände, eine Technik, die er seinerseits von Helen Frankenthaler übernommen haben soll. Beide tränkten den Stoff geradezu in Farbe. Das gilt auch für Maurice Lewis, der die bemalte Leinwand oft erst im Nachhinein beschnitt und aufspannte. Megan Fontanella.
Certainly they were looking to their modernist forebears, to Matisse and Miro.
Diese Künstler hätten an ihre Vorgänge der Moderne gedacht, an Matisse und Miro und daran, wie zentral der Umgang mit Farbe für die Malerei des frühen 20. Jahrhunderts gewesen sei. Die Gegenwartskunst wird von Inhalten und Identitäten, von Anklagen, Appellen und generellen Weltverbesserungserklärungen dominiert. Dagegen wirken die formalen Exerzitien eines Paul Frehley wie Botschaften aus ferner Vergangenheit. Und das sind sie ja auch. Denn das Guggenheim Museum erinnert mit dieser Ausstellung an seine eigenen Anfänge als Museum für gegenstandslose Malerei, wie es in der Gründungsurkunde von 1939 hieß. Als solches engagierte es sich stets für diese Art von Kunst und von Künstlern. Sie stellen einen wichtigen Teil der Sammlung dar. Manche sind, wie Jules Olitzky, nach einem kurzen Moment der Originalität dem Kitsch anheimgefallen. Olitzkys fluoreszierende Wandtafeln waren immer schon ein Hauch zu dekorativ. Andere, wie Alma Thomas, werden gerade wiederentdeckt. Eines ihrer Werke nimmt in der neu gehängten Sammlung des Museum of Modern Art einen Ehrenplatz neben Henri Matisse ein. Das Guggenheim Museum zeigt Thomas' Cherry Blossom Symphonie, die Kirschblüten-Symphonie von 1972. Eine Komposition aus rosa und hellblauen Farbschichten, die das sorgfältige Hinschauen lohnt. Gewiss, Sonnenaufgänge sind keine seriöse Kunstkritik und Regenbogenfarben kein Beweis für kunsthistorische Bedeutung. Doch gelegentlich ist man, wie in dieser Ausstellung, auch mit ein bisschen Funkeln im Dunkeln zufrieden.
Sascha Werner über The Fullness of Color, eine großartige Ausstellung in New York. Mit Werken, wir haben es gehört, vor allem von Männern. Dass Männer trotz 100 Jahren Emanzipationsentwicklung noch immer fast allein auf den Führungsposten sitzen und mehr Gehör bekommen als Frauen, das ist nicht nur bei DAX-Konzernen so, auch im Kulturbetrieb. Entsprechende Studien, unter anderem des Deutschen Kulturrates, haben das auch quantitativ belegt. Auch eine Pilotstudie, die 2018 mit dem Titel »Zur Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb die Praxis in den deutschen Feuilletons« untersuchte. Ergebnis? Zwei Drittel der besprochenen Bücher sind von Männern und sie werden nicht nur meist auch von Männern besprochen. Diese Männer schreiben auch längere Texte als ihre Kolleginnen. Das heißt, sie sind auch flächenmäßig dominant, die Männer. Außer im Radio, da ist das alles nicht ganz so schlimm, sagt die Studie. Ausgewertet hatte sie die Medienwissenschaftlerin Elisabeth Prommer von der Universität Rostock und sie ist auch eine der Frauen hinter dem Hashtag und dem Netzportal Frauenzählen, das sich der dauerhaften und konsequenten Dokumentation des Gender-Ungleichgewichts widmet. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was denn gezählt wird bei Frauenzählen.
Naja, das Tolle an Frauenzählen und dem Hashtag Frauenzählen ist, dass es ganz viele Freiwillige sind, ganz viele Frauen, die die unterschiedlichsten Dinge zählen. Und das ist das Tolle an dem Projekt Frauenzählen, dass eben verschiedene Frauen zählen. Und eins ist gerade die Vorschauen für 2020.
Die Frühjahrsprogramme der deutschen Verlage sind ein aktuelles Thema. Auch die Präsenz von Regisseurinnen in Film und Fernsehen. Wie sind denn da die aktuellen Ergebnisse?
Die ganz neuen Ergebnisse, die werden wir erst im Februar vorstellen. Aber tatsächlich haben wir gezählt, wie viele Frauen Regie machen in Film und Fernsehen. Und bisher sind wir im Kino bei so 20-22% und bei ARD und ZDF auch so 17-18%. Und der Weg dahin in den letzten 5-6 Jahren war aber eben auch schon sehr, sehr langsam. Also im Kino bewegt sich gar nichts. Da bleibt es irgendwie eisern bei den 22%. Und im Fernsehen haben wir immer so 2-3% Steigerungen pro Jahr, was ja nun echt nicht viel ist. Und wie viele Frauen bei den verschiedenen Filmfestivals tatsächlich gezeigt werden, also Filme von Frauenregisseurinnen. Wir werden sehen, was das neue Berlinale-Team macht. Und Ziel war ja immer 50-50 in 2020. Das klang ja so schön. Und wir sehen aber, da sind wir noch an ganz vielen Stellen weit weg.
Das ist ja jetzt eigentlich recht simpel, statistisch zu ermitteln, auch wenn das im Einzelfall vielleicht kompliziert ist, das zu ermitteln. Aber vom Grundgedanken her ganz simpel, wie die Verteilung ist im Kulturbetrieb zwischen Männern und Frauen. Wie aussagekräftig ist denn so eine Zählung?
Ja, das kommt ja immer darauf an, was sie zählen. Und bisher wurde das eben nicht gemacht, weil es so mühsam ist und weil sie so viel zählen müssen. Also für unsere Studie, als wir die Literatur und das Feuilleton gezählt haben, hatten wir ja dann über 2000 Artikel. Das heißt, eine Frau alleine will das ja nicht zählen oder ein Mensch alleine.
Und sie kategorisieren ja auch noch.
Und wir kategorisieren auch noch. Also man muss so ein bisschen mehr tun, als nur zählen Mann, Frau, vielleicht diverses Geschlecht, sondern wenn man wirklich aussagekräftig machen will, muss man eben schauen, dass man ein repräsentatives oder großes Sample hat und dann aber eben auch noch kategorisiert nach Belletristik oder Sachbuch. Und das ist ja der Charme von dem Frauenzählen, dass wir durch die vielen Menschen, die da mitzählen, eben zum einen meistens einen umfassenden Blick haben. Also wenn man jetzt schaut auf die Vorausschauenzählen 2020, dann sind da 20-30 Verlage, die Vorausschauen gezählt worden. Das heißt, das ist dann schon ein sehr umfangreicher Blick.
Nun kann man ja sagen, das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist breit diskutiert. Ein Bewusstsein mindestens kann bei jedem und jeder vorausgesetzt werden. Warum machen Sie trotzdem weiter?
Naja, das eine ist ja das Bewusstsein und das also ist tatsächlich ja weit publiziert und breit publiziert. Also auch alle Artikel, also alle Pressemeldungen zu Frauenzählen werden ja immer schön auch publizistisch, also werden gedruckt. Aber zwischen Wissen und dann Handeln und tatsächlich dann anders reagieren und anders handeln, da sind nochmal große Lücken und da klaffen große Lücken auf. Das heißt, manchmal haben wir auch eher das Gefühl, wenn wir aufhören würden zu zählen, dann würde sich auch gar nichts mehr weiter bewegen, weil anders handeln ist ja mühsam. Also wenn ich schauen will, dass alle Panels ausgewogen mit Frauen und Männern besetzt sind, dann muss ich eben anders einladen. Ich muss mehr Frauen recherchieren. Offensichtlich sagen Frauen öfter ab, weil sie eben auch andere Verpflichtungen mit Familie haben. Also das heißt, ich muss ein paar mehr Frauen anfragen als Männer. All das macht ja das Handeln mühsam. Und wenn dann nicht weiter Druck besteht, dann würde man einfach wieder normal im Alltag handeln. Und was wir ja feststellen, ist dadurch, dass wir so dieses Gefühl haben, es ist immer 1:2. Also es kommt immer auf so ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer hin. Dann scheint ja so eine Art Grundzahl an Frauen da zu sein, dass alle das Gefühl haben, naja, wir haben ja Frauen, zwar ein bisschen weniger als Männer, aber wir haben sie doch. Und das scheint so ein inkorporiertes Verhalten zu sein. Und das zu überwinden ist mühsam und deshalb müssen wir da dranbleiben.
Elisabeth Prommer über Hashtag und Netzportal Frauenzählen, die statistisch erfassen, wie viele Frauen in unterschiedlichen Kulturbereichen vertreten sind. Eine Professorin zählen wir neu. Auch in akademischen Führungspositionen sind ja Männer immer noch überrepräsentiert. Lynn Rother ist die neue Professorin für Provenienzstudien an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Das ist ein wichtiges Forschungsfeld, das bislang vernachlässigt wurde, auch weil Fragen nach der Herkunft zu Recht vermehrt gestellt werden. Sowohl die Raubkunst des Nationalsozialismus als auch die Erforschung der Herkunft der Artefakte aus ehemaligen Kolonialländern sind, das ist auch häufig Thema bei Kultur heute, vernachlässigt worden. Und die Museen sind kaum in der Lage, personell wie finanziell, sich in notwendigem Maße mit der Provenienz ihrer Bestände zu beschäftigen. Manchmal wollen Sie es vielleicht auch nicht. Es gibt also noch viel zu tun, auch was die Etablierung der Provenienzforschung als wissenschaftliche Disziplin angeht. Die Universität Lüneburg hat mit Hilfe der Volkswagen Stiftung diese Disziplin nun mit einer eigenen Professur ausgestattet. Und die Inhaberin, Lynn Rother, setzt mit ihrer Forschung an bei der europäischen Kunst in amerikanischen Museen. Von ihr wollte ich wissen, warum gerade das ihren Forschungsdrang geweckt hat.
Mein Ziel ist es ja, also das erklärt auch den Schritt, warum ich jetzt vom Museum an eine Universität gegangen bin, ist letztlich die Methode der Provenienzforschung voranzubringen. Und über die einzelnen Geschichten der einzelnen Kunstwerke hinaus interessieren mich besonders die im Großen, die Verbreitung von Kunstwerken. Und dafür möchte ich Data Science benutzen. Und letztlich ist das Einzige, wenn man in Tausenden von Kunstwerken denkt, in Tausenden von Provenienzen und in Tausenden von Eigentumswechseln, ist die einzige Gruppe, die sich dafür bisher anbietet, sind europäische Gemälde in amerikanischen Museen.
Weil?
Das erklärt sich einfach, weil amerikanische Museen wirklich eine Vorreiterrolle eingenommen hatten in der konsequenten Online-Veröffentlichung von Provenienzdaten. Und bisher hat diese Provenienzdaten noch niemand groß ausgewertet. Und das möchte ich machen und dann auch klären, inwiefern politische Konflikte, aber auch transatlantische Kunstmarktbeziehungen letztlich zur Verbreitung von damals ja zeitgenössischer Kunst in den USA geführt haben. Und ja, im Idealfall, deswegen Methode, möchte ich dieses dann für andere Felder, die weniger gut erforscht sind, nutzen. Und da denken wir dann eben in ethnologischen Sammlungen, in archäologischen Sammlungen, in Grafiksammlungen, Papier und Kunstgewerbe etc. Also da, glaube ich, kann eben diese letztlich datenbasierte Herangehensweise einfach noch viel größere Fortschritte bedeuten.
Also ohne Ihnen da jetzt zu viel Gleichgültigkeit unterstellen zu wollen, Ihnen geht es eben nicht um das Kunstwerk, sondern um die Methoden, wie man auch in größeren Mengen die Provenienz von Kunstwerken erforschen kann, dokumentieren kann, wie man damit auch zukünftig im Museum umgeht. Sie haben ja gerade selbst gesagt, dass Sie aus dem Museum kommen, wo Sie auch schon als Provenienzforscherin gearbeitet haben.
Ja, das einzelne Kunstwerk ist mir deswegen nicht weniger wichtig. Aber ich glaube, dass wir um überhaupt diese Fragen, um letztlich Einzelbiografien leichter und auch besser nachvollziehen zu können, müssen wir einfach viel mehr über den Kunstmarkt und über diese letztlich Verbreitungen wissen. Und diese Grundlagen fehlen im Prinzip jetzt. Also in gewisser Weise haben wir also Provenienzforschung erst in den Museen betrieben, ohne eigentlich die Grundlagen zu haben. Und da, glaube ich, möchte ich jetzt auch so eine Art aufholen in gewisser Weise. Also das Wissen, das man eigentlich benötigt, um dann im Museum wirklich Provenienzforschung machen zu können.
Was ist das, was Sie auch aus Ihrer eigenen praktischen Erfahrung heraus sich da wünschen würden als Ergebnis? Also wie kann sozusagen der Katalog aussehen, die Arbeitsanweisung?
Das, was ich mir grundsätzlich wünsche, ist, dass europäische Museen transparenter mit ihren Provenienzdaten umgehen. Also ich glaube, was ja in der Kunstgeschichte ganz normal ist, dass Werke in Kunstwerken nicht nur von den Museumsmitarbeitern erforscht werden, sondern von letztlich allen Kunstgeschichtslehrstühlen dieser Erde. Und ich glaube, dass wir bei Provenienzen auch dorthin kommen sollten, dass sie einfach von Museen zur Verfügung gestellt werden, aber dass sie dann eben auch als letztlich Forschungsangebote für Universitäten vorhanden sind, um dort einfach weiter forschen zu können. Und damit hilft man den Museen, glaube ich auch.
Ich habe schon gesagt, das ist zunächst mal eine Forschungsprofessur, so ist sie ausgerichtet, wird aber dann natürlich auch in der Ausbildung münden. Sie werden Ihre Erkenntnisse weitergeben. Es gibt bisher schon Ausbildung in Sachen Provenienzforschung an den Universitäten in Berlin und in Bonn. Was wird bei Ihnen möglicherweise anders sein dann in Lüneburg?
Ja, ich würde auch Hamburg, München und Würzburg noch dazu nennen, was also wie in der Lehre einfach die Pioniere waren, was Provenienzforschung angeht. Und bei mir wird sich Provenienzforschung aber mit Fragen der Digitalität auch zusammenbringen. Und ich hoffe, dass ich dadurch also auch das Bewusstsein für wirkliches Datenmanagement bei Kunsthistorikern, zukünftigen Provenienzforschung, zukünftigen Kuratoren letztlich sensibilisiere, weil sich einfach andere Fragen dann stellen lassen, wenn man von Beginn an die Daten so erfasst, dass man sie auch tatsächlich befragen kann.
Professionelles Datenmanagement als Grundlage für Provenienzforschung. Lynn Rother ist neue Professorin für Provenienzstudien an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Michael Köhler ist inzwischen ins Studio gekommen mit den Kulturnachrichten.
Wohlstand und Freiheit, aber ein nihilistisches Lebensgefühl. Die US-Bestseller-Autorin Elizabeth Wurzel hat das beschrieben. Sie ist gestern in einer Klinik in Manhattan gestorben. Sie wurde 52 Jahre alt. Bekannt wurde die Autorin und Journalistin vor allem mit ihren 1994 veröffentlichten Memoiren Prozac Nation, in denen sie ihren Kampf gegen Süchte und Depressionen verarbeitet und offengelegt hat. Die Scheidung ihrer Eltern wurde darin zum Thema, dass sie sich als Teenagerin selbst verletzte, ritzte und als junge Erwachsene mit Drogen und Medikamenten und den falschen Leuten reichlich Berührung hatte. Ihr Buch Prozac Nation machte Wurzel mit zu einer Stimme für eine verängstigte Generation, auch wenn Kritiker nicht einhellig von der Literatur begeistert waren. Kompromisslos ehrlich sagten die einen, wehleidige Nabelschau meinten die anderen. Das Ludwig-Museum in Koblenz hat 6 Kunstwerke von Anselm Kiefer wiedergefunden, die nach China verliehen wurden und dort verloren gingen. Der Südwestrundfunk bezieht sich auf Angaben der Museumsleitung. Die Arbeiten befinden sich derzeit vollständig und im guten Zustand in einem Kunstlager in Shenzhen. Monatelang sei der Verbleib der Kunstwerke unklar gewesen. Unter anderem sei darüber spekuliert worden, ob sie auf dem chinesischen Schwarzmarkt verschwunden seien. Bei den 6 Kunstwerken handele es sich um Leihgaben von privaten Kunstsammlern. Rückgabe von Kulturgut an ehemalige Kolonien wird zunehmend praktiziert. Indonesien stand seit etwa 1600 unter Kontrolle der Niederländer. Am Ende des Zweiten Weltkriegs rief der Inselstaat im August 1945 seine Unabhängigkeit aus. Die niederländische Regierung hat nun 1500 historische Artefakte an die ehemalige holländische Kolonie Indonesien zurückgegeben. Es sei das erste Mal in der Geschichte Indonesiens, dass in die Niederlande verbrachte indonesische Kulturgüter zurückgegeben wurden. Das sagte Ilman Farid, Kulturdirektor des indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Dies ebnet hoffentlich den Weg für die Rückgabe von Objekten aus anderen europäischen Museen, so Ilman weiter. Der Rückführungsprozess begann schon symbolisch vor einigen Jahren, im November 2016, mit der Überreichung eines Dolchs der Volksgruppe der Bugis durch den damaligen niederländischen Regierungschef Mark Rutte an Indonesiens Präsident Widodo. Der sogenannte Bugis Keris sowie die jetzt zurückgegebenen 1500 Artefakte stammen aus dem 2013 geschlossenen Nusantara-Museum. Das Museum war das einzige in den Niederlanden, das Kunst- und kulturelle Objekte aus Indonesien sammelte und ausstellte.
Michael Köhler, vielen Dank. Das war Kultur heute, nachzuhören im Netz unter deutschlandfunk.de oder auch in der DLF-Audiothek. Gleich nach den Nachrichten die Informationen am Abend, dann geht es natürlich auch um die Lage in Iran und Irak. Präsident Trump hat zu den amerikanischen Plänen gerade eine Erklärung abgegeben und dabei angekündigt, auf militärische Aktionen zu verzichten. Stattdessen verhängte er Wirtschaftssanktionen. Ich bin Jörg Biesler, einen schönen Abend.